was sich hinter dem Begriff SUDEP verbirgt und warum es so wichtig ist, dass alle Patienten und Patientinnen sowie deren Angehörige in derselben Weise bei erstbester Gelegenheit über SUDEP aufgeklärt werden sollen oder vielmehr aufgeklärt werden müssen. Das erfahren wir heute von Herrn Professor Rainer Surgis, Direktor der Klinik für Epileptologie am Universitätsklinikum Bonn und Dr. Iris Maria Killinger, Anwältin und Mutter eines an SUDEP verstorbenen Kindes. Die Oskar-Killinger-Stiftung kämpft für Patientenbildung und SUDEP-Aufklärung, damit sich Familien bestmöglich schützen können. Wissen, was man tun muss, lautet die wichtige Kernbotschaft, die meine beiden Sprecher heute vermitteln. Mit dem Ziel, die Ermächtigung der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen in den Vordergrund zu stellen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Professor Dr. Surgis, wir sprechen heute über SUDEP. Können Sie uns sagen, was man darunter eigentlich versteht?
Ja, sehr gerne. Dazu würde ich aber einmal kurz etwas weiter ausholen. Denn prinzipiell, wenn man eine chronische Erkrankung hat, hat man auch damit ein erhöhtes Risiko, früher als andere zu versterben. Das nennt man vorzeitige Sterblichkeit oder vorzeitige Mortalität. Und Menschen mit Epilepsie, die versterben beispielsweise 2 bis 3 Mal früher als Menschen ohne Epilepsie. Und einer der Hauptursachen für diese vorzeitige Sterblichkeit ist der sogenannte SUDEP. Und SUDEP ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Und das bedeutet übersetzt der plötzliche, unerwartete Tod bei Epilepsie. Und das ist genau das, was man damit meint. In der Regel findet man von SUDEP-Betroffene beispielsweise morgens tot im Badezimmer oder im Bett vor.
Frau Dr. Killinger, wie sind Sie denn eigentlich zur Epilepsie gekommen und warum liegt Ihnen gerade das Thema SUDEP so sehr am Herzen?
Ja, am Herzen liegt es mir eigentlich nicht sehr, das Thema SUDEP. Ich finde es ein ganz schlimmes Thema. Mein Sohn ist daran gestorben. Und ich habe gemeinsam mit dem Vater von Oskar eine Initiative gegründet, um über SUDEP, Sudden Death in Epilepsy, aufzuklären. Ich hatte einen Sohn, der mit 11 Jahren mit einer Epilepsie diagnostiziert wurde. Der fing an, große epileptische Anfälle zu haben. Und das ließen wir dann entsprechend auch bei einem Spezialisten abklären und behandeln. Und wir haben im Laufe, wieder zu Beginn noch im Laufe dieser hochspezialisierten kinderepileptologischen Betreuung jemals von diesem plötzlichen Epilepsietod erfahren. Warum ist das so schlimm? Weil man sich dagegen schützen kann, weil man Präventionsmaßnahmen treffen kann und weil man dann wahrscheinlich sein Leben massiv anpasst, wenn man sich bewusst ist, dass es da ein nächtliches, insbesondere ein nächtliches Sterberisiko bekommt. Und wir haben dann die Oskar-Killinger-Stiftung gegründet. Oskar war der Name meines Sohns, mit dem Ziel, dass wir Aufklärung über Epilepsie, Epilepsie-Risiken, aber insbesondere über Prävention und Therapien unterstützen und dadurch Patienten ermächtigen, besser mit der Erkrankung umzugehen.
Herr Professor Dr. Surgis, wie sieht denn das Risiko ganz konkret aus, wenn ich Epilepsie-Patient oder Patientin bin? Also wie hoch ist die Gefahr?
Also muss man ganz klar sagen, dass erstmal jeder Mensch mit Epilepsie ein Risiko hat, an SUDEP zu versterben. Und da gibt es eben unterschiedliche Schätzungen, die sind aus wissenschaftlicher und fachlicher Sicht zum Teil etwas problematisch. Und das führte eben lange zu verschiedenen Unklarheiten. Aus meiner Sicht ist heute ganz klar, dass das Risiko über alle Menschen mit Epilepsie, über alle Altersstufen und Lebensbereiche im Mittel bei 1 zu 1000 liegt. Das heißt, einer von 1000 Menschen mit Epilepsie pro Jahr verstirbt an SUDEP.
Gibt es Situationen, in denen das Risiko besonders erhöht ist, also zum Beispiel bei bestimmten Patienten oder Patientinnengruppen?
Das ist eine wichtige Frage, denn die zielt auf das individuelle Risiko ab. Und dazu gibt uns die wissenschaftliche Landschaft auch mittlerweile sehr gute Auskunft. Es gibt eben einen der Haupttreiber des SUDEP-Risikos und das sind diese sogenannten chronisch-klonischen Anfälle, die man auch früher Grand Mal-Anfälle genannt hat. Das sind diese Anfälle, die man auch als Laie gut kennt, wo sich der Körper eben, der ganze Körper versteift und es dann zu rhythmischen Zuckungen kommt und man dann dieses Bild hat, dass sich Schaum vor dem Mund bildet. Und da gibt es eine ganz klare Beziehung. Je mehr von diesen tonisch-klonischen Anfällen man hat, desto höher ist das Risiko, an SUDEP zu versterben. Das so ganz allgemein. Und damit verbunden gibt es natürlich noch andere Risikofaktoren, beispielsweise die Lebensgewohnheiten. Ne? Die Frage, ob jemand alleine lebt, alleine schläft, das ist mittlerweile auch ein Risikofaktor, der entsprechend wissenschaftlich auch belegt ist. Das heißt, jemand, der alleine lebt, alleine schläft und tonisch-klonische Anfälle hat, der hat fast ein 70-mal höheres Risiko als Menschen mit Epilepsie, die nicht alleine leben und die keine tonisch-klonischen Anfälle haben. Und dann gibt es natürlich, weil Sie von Patientengruppen gesprochen haben, eben Menschen, die haben häufiger tonisch-klonische Anfälle. Und die sind häufiger mit besonderen sogenannten Epilepsie-Syndromen vergesellschaftet, also schwerste Epilepsieformen, die in der frühen Kindheit oft entstehen.
Frau Dr. Killinger, wie war das denn bei Ihnen, also insbesondere bei Ihrem Sohn? Welche Risikoeinschätzung lag denn da vor?
Na, gar keine, denn über SUDEP wurde nicht gesprochen während der Behandlung. Er ist mit 11 Jahren diagnostiziert worden. Rückblickend wissen wir, dass er ein hohes SUDEP-Risiko hatte. Der ist, es war ganz dramatisch, also er hatte seinen ersten Anfall, als er auf einer Urlaubsreise war beim Segeln mit seinem Vater und einem Freund des Vaters in der türkischen Ägäis. Die lagen da im Hafen und Oskars Vater brachte seine Eltern, die mitgesegelt waren, ein bisschen zum Flughafen. Und in dieser Zeit, das war früh morgens gegen 4:30, da hatte Oskar, der an Deck schlief, einen schweren tonisch-klonischen Anfall, so einen Grand Mal-Anfall, zum Glück in Anwesenheit dieses Freundes von Johann. Und der rief mich dann an. Ich war in Frankfurt und habe gearbeitet. Er rief mich morgens um 5 an und sagte so, Iris, Oskar, er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr. Was soll ich nur machen? Und vorher hat er so gezuckt und ich so, es hört sich an wie ein epileptischer Anfall. Keine Ahnung, was man da macht. Versuche ihn wieder wach zu kriegen. Und dann hat er ihn gerüttelt und dann haben die irgendwie Wasser draufgeworfen und dann war dieser Anfall vorbei und er blieb dann eine ganze Zeit lang benommen und war nicht wach zu bekommen. Irgendwann kam Johann wieder und dann sind die mit ihm ins Krankenhaus. Da gab es zufällig eins in der Nähe mit einer großen neurologischen Abteilung und dort ist dann die Epilepsie diagnostiziert worden. Aber das hatte sich natürlich für mich, ich war weit weg und ich war natürlich viel aus einem Wolken. Er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr. Das waren eben diese Worte. Und mit dieser Diagnose haben wir dann versucht, einen Termin zu bekommen in Hamburg in einem spezialisierten Zentrum. Wir waren natürlich vorher beim Kinderarzt. Und da wurde uns auch jemand empfohlen, der eben auf Kinderepilepsie spezialisiert war. Es hieß vorher, dass das große Epilepsie-Krankenhaus in Hamburg eben nur Erwachsene nimmt und keine Kinder. Und dann sind wir eben in dieser Spezialambulanz für Kinderepilepsien in einem Kinderkrankenhaus in Hamburg gelandet. Und dort hieß es dann, also es war wirklich ganz entscheidend dann für die weitere Behandlung und leider auch für das, was dann passiert ist. Wir wurden dann informiert, was eine Epilepsie so ist und welche Gefahren da drohen. Und da hieß es ja, Vorsicht beim Schwimmen, Vorsicht im Straßenverkehr. Und man kann natürlich verunfallen mit einer Epilepsie. Es kann auch zu so einem prolongierten epileptischen Anfall kommen, aus dem man von selbst nicht mehr herauskommt. Status Epilepticus. Hier haben Sie ein Notfallmedikament, das man geben muss. Wenn es dazu kommt, Wahrscheinlichkeit ist gering. Das waren sozusagen die Warnungen. Und dann fragte Johann, kann man wirklich nicht an so einem, also kann man an einem epileptischen Anfall sterben? Und dann sagte der Arzt, nein, man kann nicht an einem epileptischen Anfall sterben. Das sieht schrecklich aus, so ein epileptischer Anfall. Die Lippen werden blau, aber die Vitalfunktion, Herzschlag und Atmung, die bleiben immer erhalten. So, und mit dieser Information wurden wir ruhig gestellt und entlassen. Und so aus meiner heutigen Sichtweise, ich beschäftige mich ja jetzt seit 4 Jahren mit dem Thema Epilepsie, wurden wir einfach entmächtigt oder auch analphabetisiert durch diese Informationen, also in einer falschen Sicherheit gewogen und die ganz entscheidend auch geprägt hat unser Verhalten danach. Das heißt, wir waren so ein bisschen der Auffassung, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so harmlos. Ein Hirntumor wäre viel schlimmer, Krebs viel schlimmer, so, und das ist halt eine Epilepsie, da kann man aber im Wesentlichen so weiterleben wie bisher. Das war so die Info, mit der wir nach Hause gegangen sind. Lange Antwort zu Ihrer kurzen Frage.
Herr Professor Dr. Surges, gerade bei diesen SUDEP-Vorfällen scheint ja auch gerade das Thema nächtliche Anfälle eine Rolle zu spielen. Wie entsteht das denn oder wie kann man sich diesen Zusammenhang erklären?
Das ist eine wichtige Frage und das hängt damit zusammen, wie es oder welche Vorgänge zu einem SUDEP führen. Und in der Regel weiß man mittlerweile, dass in 9 von 10 Fällen dem plötzlichen Tod unmittelbar ein tonisch-klonischer Anfall vorausgeht und aus noch nicht geklärten Gründen kommt es nach einem solchen tonisch-klonischen Anfall zu einem Atemstillstand. Das heißt, die Menschen, die ersticken, atmen nicht mehr. Und was hat das mit nächtlichen Anfällen zu tun? Wenn das eben des Nachts auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Anfall unbeobachtet bleibt, sehr, sehr hoch. Das heißt aber auch, dass diese Person, die sich ja in Not befindet, auch keine Kontaktperson oder Aufsichtsperson hat oder irgendeine Möglichkeit, Hilfestellung zu bekommen. Und das ist der Zusammenhang zwischen dem Risikofaktor nächtliche Anfälle, alleine leben, alleine schlafen. Man kommt in eine Notfallsituation, die Atmung setzt aus und niemand ist da, der einem helfen könnte, beispielsweise durch Erste-Hilfemaßnahmen oder eben Benachrichtigung des Rettungsdienstes.
Das heißt, wenn ich jetzt mal als Laie auf dieses Thema schaue, könnte man sagen, ein SUDEP ist quasi eine Nebenwirkung eines Anfalls in dem Sinne. Also man kann nicht direkt sagen, dass der Anfall es direkt auslöst, sondern eher vielleicht als Nebenwirkung mitkommt.
Ja, das ist eine Komplikation. Also ich würde es nicht Nebenwirkung nennen, sondern ich würde es fatale Komplikation epileptischer Anfälle nennen. Und man kann auch sagen, dass 9 von 10 SUDEP-Fällen eben durch einen tonisch-klonischen Anfall getriggert werden. Das ist der Auslöser. Und wir wissen aber auch, dass 1 von 10 SUDEP-Fällen wahrscheinlich nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit tonisch-klonischen Anfällen steht. Hier vermuten wir auch beispielsweise Herzrhythmusstörungen, die auftreten können bei Menschen mit Epilepsie. Auch hier ist so, dass Menschen mit Epilepsie ein höheres Risiko haben, Herzrhythmusstörungen zu erleiden, die dann eben auch tödlich verlaufende Herzstörungen übergehen können. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass das eine Frage des Alters ist. Denn dieses Risiko des plötzlichen Herztods bei Menschen mit Epilepsie nimmt eben relevant zu mit zunehmendem Alter. Da meinen wir so ab 40 Lebensjahren und älter. Das heißt also, ein Teil dieser SUDEP-Fälle steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit tonisch-klonischen Anfällen. Ohne es genau zu wissen, würde ich behaupten, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der tonisch-klonischen Anfälle bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Ursache des SUDEP ist.
Frau Dr. Killinger, Sie haben gerade schon über die mangelnde Aufklärung in Ihrem Fall gesprochen. Haben Sie denn auch über Ihre Arbeit mit der Stiftung heute einen Überblick darüber, wie das tatsächlich in der breiten Masse aussieht? Also wird da heute vielleicht auch inzwischen besser aufgeklärt? Wie steht es darum?
Also als wir angefangen haben, uns damit zu befassen, das war 2020, da gab es empirische Untersuchungen oder gibt es, die darauf hindeuteten, dass bis zu 90% der Patienten und ihre Angehörigen nicht über SUDEP aufgeklärt wurden. Und wie sich und ob sich die Prozentzahl heute verändert hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es dazu jetzt relevante neue Untersuchungen gibt, belastbare. Vom Gefühl her passiert ziemlich viel. Das hat unterschiedliche Ursachen. Ich denke, die wichtigste Ursache ist, dass es sehr intensive Arbeit der Kommission für Patientensicherheit gab und gibt. Ich glaube, der DGFE oder DGN, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber eines Epilepsie-Ärzteverbandes, Neurologenverbandes, die schon vor einigen Jahren einfach ganz klare Empfehlungen dazu abgegeben haben, dass alle Patienten und ihre Angehörigen über SUDEP aufgeklärt werden müssen und über Präventionsmöglichkeiten. Das Ganze ist sozusagen jetzt nochmal getoppt worden. Es gibt neue Leitlinien für die Epilepsiebehandlung, die Ende letzten Jahres wirksam wurden und den Facharztstandard ja so ein bisschen festlegen. Und da gibt es sehr ausführliche Ansagen zum Thema SUDEP-Aufklärung. Und da steht sehr explizit drin, dass die Patienten aufgeklärt werden müssen. Ein Teil, also wir sind, wir denken, dass wir sicherlich auch ein erhöhtes Bewusstsein geschaffen haben für Aufklärung. Also Tendenz geht nach oben, Fall geht nach oben, aber wir wissen aus den Erzählungen von Patienten insbesondere, dass das noch sehr viel zu tun ist, dass häufig eben kein Bewusstsein für SUDEP-Aufklärung und Präventionsberatung in den Kliniken oder bei den behandelnden Ärzten besteht. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen etwas gehört, was mich wirklich ein bisschen mit Sorge erfüllt, nämlich dass zum Teil wohl in Arztbriefen steht, dass über jetzt sozusagen formularmäßig steht, dass über SUDEP aufgeklärt wurde, wenn man mit den Patienten spricht, wissen die aber nichts davon. Und da denke ich, wird man noch sehr wachsam sein müssen die nächsten Jahre und wirklich massiv Ärzte und Patienten begleiten müssen. Und dann denke ich, geht das seinen Weg. Ich denke, in ein paar Jahren haben wir sicherlich einen anderen Status als jetzt.
Ja, vielleicht kann man nochmal zu den Zahlen und der Dynamik, die solche Kampagnen wie beispielsweise die Kampagne der Oskar-Killinger-Stiftung, dann noch die Kommissionsarbeit aus der Kommission für Patientensicherheit der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie, ne, die DGFE, die trägt Früchte. Und das wissen wir aus Nordamerika, denn auch dort kämpfen ja Betroffene und Angehörige mit den gleichen Problemen, dass eben bei SUDEP nicht aufgeklärt wurde. Und da gibt es eben zwei Befragungen, die sind einigermaßen vergleichbar von Anfang der 2010er Jahre und dann so 5 bis 8 Jahre später. Und da sieht man schon eine relevante Zunahme der befragten Ärzteschaft, die entweder alle Patienten und Patientinnen aufklären oder die Mehrzahl. Das hat schon messbar und also wissenschaftlich gesprochen statistisch signifikant zugenommen. Aber aus meiner Sicht ist das keine Frage des Anteils, sondern umgekehrt, es müssen einfach alle aufgeklärt werden und man müsste quasi erklären, plausibel, warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht aufgeklärt hat, mit dem festen Willen, dass man das vielleicht beim nächsten Mal macht. Also ich würde es ein bisschen umdrehen und sagen, das ist schön, dass sich das verbessert hat, das wird sich sicher weiter verbessern, aber wir sind in der Pflicht, dies zu tun und das hat sich auch niedergeschlagen, wie du schon gesagt hast, Iris, in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und da steht jetzt auch nochmal explizit, wie in der vorgenannten Empfehlung, dass alle Menschen mit Epilepsie und deren Angehörige über das SUDEP-Risiko aufgeklärt werden sollen. So steht das da drin. Das ist die höchste Empfehlungsstufe. Und eben auch über Maßnahmen, die man zur Anwendung bringen kann, um das Risiko zu minimieren.
Herr Professor Dr. Surges, Sie sagen ja auch ganz deutlich, dass sich Ärzte davon lösen müssen, dass nur vermeintliche Risikopatienten zu einem SUDEP aufgeklärt werden sollen und müssen. Woher kommt denn dieser Glaube bei Ihren Kollegen und Kolleginnen, dass das nur für diese Gruppe nötig sein könnte?
Dass die Kolleginnen und Kollegen so glauben, weiß ich nicht, aber ich könnte mir Folgendes vorstellen. Wir hatten ja gesagt, es gibt eben so gewisse Risikofaktoren, die aus Beobachtungsstudien sich ergeben haben, dass beispielsweise Menschen mit besonderen Epilepsiesyndromen ein hohes Risiko haben oder diejenigen, die viele tonisch-klonische Anfälle haben. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Erstens gibt es eine hohe Dunkelziffer von tonisch-klonischen Anfällen. Das heißt, die Person, die mir gegenüber sitzt, wenn die alleine lebt, alleine schläft, dann kann ich gar nicht wissen, ob diese Person noch Anfälle hat. Woran liegt das? Die Hälfte aller tonisch-klonischen Anfälle, die unbeobachtet stattfinden, werden von der Person, die sie hatte, nicht bemerkt und nicht dokumentiert. Davon gibt es oder über dieses Phänomen gibt es eine Reihe von gut belegten klinischen Studien. Das Zweite ist, man muss sich auch lösen von der Idee, dass man ganz viele tonisch-klonische Anfälle hat, um ein SUDEP-Risiko zu haben. Denn im Prinzip reicht ja ein einziger tonisch-klonischer Anfall, um das Leben zu beenden. Und auch hierzu gibt es ja zunehmend sogenannte Fallberichte, Kasuistik, wo beispielsweise der SUDEP vor der Diagnosestellung einer Epilepsie aufgetreten ist. Das heißt, eine Person hatte einen tonisch-klonischen Anfall, wurde dann beispielsweise in der Klinik aufgenommen und ist in der Klinik verstorben an einem tonisch-klonischen Anfall, an einem SUDEP. Das heißt, vor der Diagnosestellung einer Epilepsie. Das heißt, ich als Ärztin, Arzt in der Praxis oder in der Klinik, ohne diese Beobachtung zu haben, kann gar nicht entscheiden, ob jemand ein hohes oder niedriges Risiko hat. Das trifft nur zu für Personen, von denen ich weiß per se, die haben ein hohes Risiko. Also wenn jemand ein schweres Epilepsiesyndrom hat oder dokumentiert viele tonisch-klonische Anfälle, dann weiß ich es. Aber in allen anderen Fällen kann ich es nicht ernsthaft belastbar beweisen. Deswegen muss man sich einfach von dieser Idee lösen, dass man so ganz pointiert, ausgewählt in dieser Gruppe dieses erzählt, in jener Gruppe andere Dinge. Das halte ich persönlich für grundlegend falsch, sondern ich würde da alle gleich behandeln. Denn es gibt ja auch noch dieses andere Phänomen, dass möglicherweise der ein oder andere gar nicht über das SUDEP-Risiko aufgeklärt werden möchte oder Angehörige. Das gibt's, das wissen wir auch aus Umfragen. Aber auch das kann ich nicht, ist nicht ersichtlich in irgendeiner Form und deswegen behandle ich alle einfach gleich und kläre alle bei erstbester Gelegenheit über das SUDEP-Risiko auf. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zu diesem, ja, zu diesem Gesprächsverlauf. In der Regel fürchten die einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht, dass es sehr lange dauert. Das ist nicht der Fall. Je häufiger man das macht, desto größere Sicherheit strahlt man auch aus, über unangenehme Dinge zu sprechen. Das gehört nun mal zu unserem Beruf dazu. Hier empfiehlt sich eben, über bestimmte Dinge den Schwerpunkt im Gespräch zu legen. Was meine ich damit? Man hat eben dieses Risiko, plötzlich und unerwartet zu versterben. Das hat man, ob man es weiß oder nicht, aber man kann nichts machen. Das heißt, wenn man diese positiven Aspekte in den Vordergrund rückt, dass man eben bestimmte Dinge tun kann und jemanden befähigt, diese oder jene Entscheidung zu fällen, dann kann dieses Gespräch auch einen positiven Verlauf nehmen. Und das ist meine persönliche Erfahrung, dass die Patientinnen und Patienten, wenn wir denn uns nochmal sehen nach ein paar Wochen oder Monaten, dass sie eigentlich froh sind, dass wir darüber gesprochen haben. Und mit eigentlich meine ich, wenn man sie direkt fragt, wenn sie aus der Tür rausgehen, dann sind sie natürlich beunruhigt und beängstigt. Fragt man sie aber nach 3 oder 6 Monaten wieder, und auch dazu gibt es wissenschaftliche Belege, dann überwiegt die Zufriedenheit, dass man darüber gesprochen hat.
Wo wir gerade schon bei den eher positiven Aspekten sind, Herr Professor Dr. Surges, was kann man denn präventiv gegen einen SUDEP machen? Was sollte man da wissen im besten Fall?
Ja, das sind eben diese positiven Dinge, die man auch günstig beeinflussen kann. Jetzt mal ausgehend von der Idee, wie SUDEP entsteht, eben durch den Trigger tonisch-klonischer Anfälle, ist natürlich ganz klar, dass wir diesen Auslöser verhindern müssen. Also verbesserte Anfallskontrolle. Und da spielt es gar keine Rolle, wie man diese erreicht. Entweder durch Medikamente oder Neurostimulationsverfahren oder epilepsiechirurgische Eingriffe, minimalinvasiv. Das spielt überhaupt keine Rolle. Für all diese Verfahren ist belegt, dass das SUDEP-Risiko nach dieser erfolgten Maßnahme, wenn sie denn erfolgreich ist, relevant sinkt. Also eine Ermunterung dazu, eben sich früh und energisch für eine bessere Anfallskontrolle einzusetzen. Und sowohl die Patientenschaft als auch die Ärzteschaft sollte dies tun. Es bleibt trotzdem die Erfahrung, dass manche Betroffene, also wir wissen, dass fast jeder Dritte bei besonderen Gruppen von Patientinnen und Patienten eben nicht anfallsfrei werden, egal mit welcher Methode. Das heißt, hier kann man den Trigger nicht wirklich vermindern. Und auch hier gibt es aber natürlich Ideen, wie man das Risiko vermindern kann. Beispielsweise die Frage, wie kann man seine Lebensbedingungen verändern? Junge Menschen, die nach der Schulausbildung von zu Hause ausziehen wollen, den würde man natürlich empfehlen, nicht alleine zu leben, alleine zu schlafen, das vielleicht nicht, aber zumindest alleine leben. Und wenn man die Möglichkeit hat, in eine Partnerschaft zu gehen, dass man dies eher tun würde als nicht, dann gibt es natürlich zunehmend mobile Gesundheitstechnologien, also sogenannte Wearables, also tragbare kleine Geräte, das sind in der Regel Armbänder oder Handgelenksensoren, die automatisch diese tonisch-klonischen Anfälle erkennen und dann auch jemanden zur Hilfe hinzurufen könnten. Die kann man als Ärztin, Arzt auch verordnen. Zunehmend haben diese Geräte auch Hilfsmittelnummern, sodass diese Verordnung auch sehr leicht wird. Ja, und das Dritte ist natürlich, oder das Vierte, je nachdem, wie man zählt, ist natürlich auch, dass die Angehörigen erstens über dieses Phänomen des SUDEP aufgeklärt werden. Das nimmt Angst. Und das gibt auch dieses Gefühl, dass man die Dinge besser unter Kontrolle hat. Man weiß, was man tun muss und kann beispielsweise nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen. Und aus meiner Erfahrung wird das als sehr positiv empfunden, diese Ratschläge und Tipps, und führt auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität, sowohl der Betroffenen mit Epilepsie als auch der Angehörigen. Also es gibt schon eine Reihe von Dingen, die man machen kann, wenn man denn drüber spricht. Und welche Maßnahme denn nun umgesetzt wird, das dürfen die Betroffenen und die Angehörigen am Ende natürlich entscheiden. Aber ich gebe zumindest durch mein Aufklärungsgespräch die Möglichkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Empowerment.
Vielleicht da nochmal eine Anschlussfrage an Sie ganz allgemein. Kann ich denn als Außenstehender erkennen, ob das jetzt ein normaler Anfall ist oder das tatsächlich zu einem SUDEP führen kann? Also kann ich als Laie von außen da Unterschiede erkennen, dass ich dann auch merke, dass ich aktiv werden muss?
Das ist übrigens ein guter Anknüpfungspunkt, beispielsweise im Gespräch. Denn was wird oft berichtet? Die Angehörigen, die einen tonisch-klonischen Anfall zum ersten Mal gesehen haben, die schildern dann im Detail, was passiert ist. Und die meisten tonisch-klonischen Anfälle, die verlaufen ja glimpflich, also da passiert ja nichts. Und was passiert, wenn der tonisch-klonische Anfall beendet ist? Dann kommt es in der Regel zu einem lauten, röchelnden, schnarchenden, schnorchelnden Atmen. Also ein ganz lautes Atmen, was relativ regelmäßig über 1, 2, 3 Minuten kommt. Und das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass der Atemantrieb nicht fehlt und dass diese Person weiter atmet. Ein ganz klares Notsignal ist, wenn kein Atemgeräusch zu hören ist, und dann muss man eben prüfen, ob die Atmung überhaupt wieder eingesetzt hat oder ob Atemstillstand besteht. Und wenn Atemstillstand besteht, dann muss man eben schauen, ob vielleicht die Atemwege verlegt sind. Das ist super selten. In der Regel ist das ein Atemstillstand, der vom Gehirn ausgeht. Es fehlt der Atemantrieb. Und das ist auf jeden Fall das Notsignal, 112 wählen und dann mit der Wiederbelebung beginnen. Also man kann das schon erkennen, aber man kann nicht im Beginn eines Anfalls dies erkennen, sondern man sieht es erst, wenn der Anfall vorbei ist.
Frau Dr. Killinger, Sie haben vorhin schon von dem ersten Anfall Ihres Sohnes berichtet, der ja auch schon sehr, sehr ernst war, der fast zu einem SUDEP geführt hat. Es wurde ja dann im Nachhinein auch nicht so richtig ernst genommen, eher verharmlost. Wie erklären Sie sich das heute im Rückblick?
Also zunächst mal zu dieser Situation, die Professor Suris gerade geschildert hat. Also sowas habe ich auch erlebt, habe es dann aber mit Blick auf die mangelnden Informationen, die ich bekommen habe, nicht so ernst genommen. Ich war bei dem ersten schweren Anfall, wo es augenscheinlich einen Atemstillstand gab, nach dem Anfall nicht dabei. Aber ich war mal dabei, also aus so einem nächtlichen tonisch-klonischen Anfall hatte mit Atemstillstand. Und habe dann gemerkt, nach dem Anfall, also wir waren irgendwo in Wochenendhaus, schliefen zufällig in einem Bett, da war er 13, und da hatte er so einen schweren Anfall, der dauerte vielleicht so 2 Minuten, und zwar so morgens um 4, und dann, also ich kam da selbst aus dem Tiefschlaf, man wird aber davon wach, und dann war der Anfall vorbei und plötzlich hörte ich ihn nicht mehr atmen. Und dann war ich so, was denn, und dann habe ich angefangen, ihn zu schütteln und anzuschreien. Und dann atmete er wieder. Ich weiß nicht, also und dann, ich war so komisch gedrillt irgendwie. Ich habe nicht den Notarzt gerufen, sondern was bei mir dann im Kopf stattgefunden hat, ist, ach, Das war jetzt so eine Situation, wie der Arzt damals gesagt hat, es sieht nur so aus, als würde die Atmung aussetzen. Und dann fehlte mir einfach dieses Risikobewusstsein. Wir hätten natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und das Kind nie wieder alleine schlafen gelassen. Tatsächlich ist er verstorben bei einer Übernachtung bei seinen greisen Großeltern, die auch noch schwerhörig waren. Und das sind so Sachen, also ist natürlich furchtbar, dass ich das jetzt im Nachhinein erst erfahren habe, dass das tatsächlich einfach eine totale Notfallsituation. Und ich wusste das einfach nicht, so schwer das zu erkennen. Das heißt, man muss geschult sein darauf. Das ist wirklich unfassbar. Und was vielleicht eine Ermutigung ist für die Menschen und auch die Ärztinnen und Ärzte, die zuhören, ist, dass es ja vielleicht schon wie in dem Fall helfen kann, wenn man dabei ist und schüttelt und anschreit. Also irgendwie aktiviert erscheint es irgendwie im Gehirn, niedrigschwellig möglich zu sein, in manchen Fällen das nochmal irgendwie in Gang zu setzen, dieses Atemzug. Und dann muss man vielleicht nicht wirklich zur Alleinreanimation und zur Herzrhythmusmassage greifen. Aber man muss dann unbedingt, wenn sowas passiert, natürlich untersuchen lassen. Und man muss dabei sein, wenn es passiert, weil sonst ist es halt vorbei.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnst, Iris. Tatsächlich ist da auch so Beobachtungen zu, dass man eben durch einfache Manipulationen, also beispielsweise diese Weckreaktion, oder anfassen und berühren, dass man dann diesen Atemantrieb wieder herstellen kann durch eine Art Wegreaktion. Das ist natürlich jetzt nicht so systematisch untersucht, aber trotzdem, eure Beobachtung deckt sich eben mit dem, was wir so aus 2, 3 kleineren Studien kennen. Was ja auch sehr beruhigend sein kann, dass dieser Atemantrieb zum Teil auch wieder ganz leicht wiederkommt.
Genau, das finde ich auch wichtig, kleine Mittel helfen, anfassen kann helfen. Wir haben sozusagen von Patientenseite, also uns wurde ja auch, als wir versucht haben, das eben im Nachwege eben herauszufinden, warum systematisch nicht oder zu wenig über diese Gefahr und Präventionsmöglichkeiten aufgeklärt ist, immer gehört, ja, wir wollen die Patienten nicht verängstigen. Und dazu hatte Professor Surges ja schon gesagt, das ist sozusagen nur im ersten Moment eine Verängstigung. Tatsächlich ist es eine Ermächtigung und ein Empowerment der Patienten und ihrer Angehörigen, wenn sie das wissen und ein Risiko kennen, weil nur dann können sie richtig reagieren. Und dann ist es auch, ich bin ja leider nun auch nicht nur Mutter, die ihr Kind verloren hat, sondern auch Anwältin. Und deswegen hat mich natürlich auch immer die juristische Komponente interessiert bei der Nichtaufklärung. Und da muss man sagen, es ist auch nun mal die verdammte Pflicht, entschuldigen Sie meine Sprache, dass man das macht, was Herr Surges eben gesagt hat, nämlich jeden Patienten über dieses Risiko aufzuklären, weil man es einfach muss. Das ist nun mal das Gesetz. Und da kommt es auch nicht, weil eben genau das eintritt, was Professor Surges eben gesagt hat, dass manche eben sagen, na ja, das Risiko, ich mache das nur bei diesen Hochrisikogruppen und bei den anderen muss ich ja nicht unbedingt. Aus einer rechtlichen Perspektive ist das wohl nicht haltbar. Also aus einer rechtlichen Perspektive muss man auch über entfernt liegende Risiken aufklären und über Präventionsmöglichkeiten. Und selbst dann, wenn Prävention nicht möglich wäre, muss man als Patient trotzdem aufgeklärt werden darüber, dass irgendwas passieren kann, weil man dann sein Leben entsprechend darauf einrichten kann, auch unabhängig davon, ob es sich wirklich in einer bestimmten Prozentanzahl realisieren kann. Und das ist sozusagen dieses Spektrum, in dem man sich bewegt. Man muss es aus rechtlicher Perspektive machen, man muss es, sagen mittlerweile die Leitlinien, dass man es machen muss. Die Patientenkommission sagt es schon lange, und diese fehlende Aufklärung und auch das zögerliche Aufklären, das hat aus unserer Sicht viel damit zu tun, dass Epilepsie immer noch so eine Krankheit ist, die anders, mit der die Gesellschaft anders umgeht als mit anderen Erkrankungen. Das ist irgendwie vielleicht ein Stigma. Und davon muss man sich befreien und einfach das machen, was geboten ist, wie es halt in den Leitlinien steht. Und dann sind wir schnell in der Situation, wo Patienten eben wissen, was zu tun ist. Und auch nochmal, das würde ich gerne loswerden. Epilepsie ist ja eine chronische Erkrankung, die verfolgt einen über Jahre, wenn man nicht das Glück hat, vielleicht nach 3 Monaten operiert zu werden, aber oder weil irgendwie ein Medikament halt sofort anschlägt und man nie wieder einen Anfall hat. Aber in Wirklichkeit muss man da vor allem selbst mit umgehen, also selbst der Patient und seine Freunde / Familienangehörigen und möglichst ein Umfeld schaffen, was risikoarm ist. Oder jedenfalls, wo man das Risiko, wo man sich selbst bewusst einem Risiko aussetzen kann. Das geht ja auch, wenn ich es weiß, dann kann ich ja sagen, okay, ist mir doch egal, ob ich jetzt sterbe. Ich möchte jetzt eben alleine schlafen oder schwimmen gehen. Aber die Entscheidung, die darf mir der Arzt natürlich nicht abnehmen.
Jetzt haben wir, glaube ich, heute schon den ersten Baustein für die Aufklärung gelegt bei unseren Hörern und Hörerinnen. Wenn jetzt jemand sagt, er oder sie möchte noch mehr erfahren rund um SUDEP, Frau Dr. Killinger, was würden Sie denn zum Abschluss raten? Wo finde ich noch mehr Informationen? Wo finde ich noch mehr Aufklärung und Hilfe zu diesem Thema?
Ja, wir haben eine Webseite, wo wir uns bemühen, möglichst umfassend zu informieren. Das ist www.sudep.de. Es gibt mittlerweile jedenfalls zum Teil, das versuchen wir zu fördern, Patientenfortbildungskurse an manchen Unikliniken. Das ist insbesondere für Eltern ganz wichtig. Macht zum Beispiel die Charité mittlerweile viermal im Jahr für Eltern Informationsveranstaltungen über Epilepsie und SUDEP mit einem anschließenden Laienreanimationstraining. Wir hatten sowas kürzlich auch in Kiel an der Uniklinik, der Leiter der dortigen Epileptologie hat das gemacht. Und wir hoffen, dass dieses Konzept noch so ein bisschen um sich greift, weil ein Erste-Hilfe-Kurs, ein Laienreanimationskurs, der gibt einem auch Sicherheit. Da weiß man sozusagen in so Paniksituationen, wann man was macht. Zuerst den Notruf, dann die Herzdruckmassage. Oder dann erfährt man eben auch Schütteln. Und das finde ich wichtig. Darüber hinaus gibt es natürlich verstreut auf vielen Webseiten unfassbar tolle Informationen über Epilepsie und SUDEP. Bei den Universitätskliniken, bei manchen Pharmaproduzenten, bei Angelini sicherlich auch. Was wir anstreben, ist, dass wir immer so eine Art, dass wir wirklich mal ein Informationszentrum schaffen. Also dass die Informationen, dass man die sich nicht mehr so verstreut zusammensammeln muss, sondern wirklich mal alles bündelt, was so auf dem Markt ist. Dahin bewegen wir uns gerade. Aber im Moment www.sudep.de finden Sie noch mehr.
Herr Professor Dr. Sürges, wenn jetzt jemand zuhört, der selbst ein Kollege, eine Kollegin von Ihnen ist, der oder die sich professionell mit dem Thema beschäftigt, haben Sie da auch spannende, interessante Quellen, die noch mehr Informationen zu diesem Thema liefern können?
Ja, ich denke, da gibt es vor allen Dingen zwei deutschsprachige Quellen. Einmal haben wir gemeinsam mit der Kommission Patientensicherheit einen Open Access Artikel vorbereitet, den findet man überall. PubMed, Sürges, SUDEP findet man sofort. Und das ist ein interessanter Artikel, weil dort eben auch Anregungen zur Kommunikation über das SUDEP-Risiko gegeben werden und eben Tipps, wie man darüber auch positiv und fördernd sprechen kann. Und natürlich die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, also DGN, auch die findet man im Internet, indem man DGN-Leitlinien epileptischer Anfall eingibt. Und dort wird oder werden auch eben entsprechende Anregungen zur Kommunikation und Prävention gegeben.
Ich danke Ihnen beiden sehr für diese ganzen vielen wichtigen Informationen und auch Ihnen, Frau Dr. Killinger, für diese sehr persönliche Geschichte, die Sie da mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Sehr gern.
Vielen Dank für die Gelegenheit, über das wichtige Thema zu sprechen.
Ja.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.